Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Schon der Duft von frischem Kaffee am Morgen macht wach und konzentrierter.
Kaffee ist der Gesundheitsbooster schlechthin und schützt vor Krebs, Depressionen oder Diabetes.
Zu viel Kaffee macht abhängig, befeuert Angstzustände und schadet dem Herz.
Ja, was denn nun? Über Kaffee kann man sehr viel Widersprüchliches finden und wir schauen deshalb heute ganz genau hin und prüfen mal die wissenschaftliche Datenlage zum Kaffee.
Wir klären auch, warum sich das Image von Kaffee gewandelt hat und wie ihr möglichst viele positive Effekte aus eurem Kaffee zieht.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Chefredakteurin von Fokus Gesundheit und Mikrobiologin und sitze im Studio mit der wunderbaren
Antonia Schillinger, ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit. Ja, Andrea, was ich interessant finde, als ich angefangen habe, bei Fokus Gesundheit zu arbeiten, da hast du immer Tee getrunken und inzwischen sehe ich dich aber auch beim Kaffeetrinken. Woran liegt das?
Ja, ist quasi aus Versehen passiert. Nein, also tatsächlich habe ich festgestellt, entgegen meiner eigenen Überzeugung, dass mir Kaffee ziemlich gut schmeckt. Ich mochte den Geruch von Kaffee schon immer total gern, schon als Kind. Dachte aber immer, dass ich den viel zu bitter finde. Habe das aber quasi jahrzehntelang nicht mehr probiert. Und dann war es so, dass bei uns hier in der Firma in der Küche die Teebeutel weg waren. Und es gab diese neue, schicke Kaffeemaschine mit den frischen Bohnen und den vielen Optionen. Und dann habe ich es einfach ausprobiert und war dann wirklich sehr überrascht, dass ich das total lecker fand. Und ich habe mich dann nicht davon abgehalten, nun ab und an, nicht jeden Tag, aber ab und an Kaffee zu trinken, eben weil ich auch so viele positive Berichte zum Kaffee gelesen habe und weil ich das Gefühl habe, dass dieser wachmachende Effekt wirklich funktioniert. Bin aber da jetzt eben sehr gespannt, da heute mal ganz kritisch drauf zu schauen und die wissenschaftliche Basis dazu wirklich mal aufzudröseln. Antonia, dich kenne ich immer schon als Kaffeetrinkerin.
Ja, das ist richtig. Also ich trinke jeden Tag Kaffee, so 1 bis 3 Tassen am Tag. Aber für mich ist einfach dieser erste Kaffee am Morgen ganz, ganz wichtig. Auf den freue ich mich auch wirklich immer. Und ich merke auch schon, wenn ich den Kaffee morgens nicht habe, dann kriege ich schon schlechte Laune und habe auch das Gefühl, ich bin nicht so produktiv am Tag oder irgendwie nicht so leistungsfähig. Ich bin sehr gespannt, ob das schon problematisch ist. das werden wir unseren Experten fragen. Aber bevor wir ihn dazu holen, starten wir erstmal mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Kaffee ist nach Wasser das Lieblingsgetränk der Deutschen. 8 von 10 Erwachsenen trinken täglich oder mehrmals pro Woche Kaffee, laut einer Studie der Techniker Krankenkasse. Bei den über 60-Jährigen sind es sogar mehr als 9 von 10 befragt.
2024 lag der durchschnittliche Kaffeekonsum der Deutschen bei 163 Litern pro Kopf. Das entspricht ungefähr 3,8 Tassen pro Tag. Übrigens trinken Männer im Schnitt etwas mehr Kaffee als Frauen.
Kaffee scheint auch der Stressbewältigung zu dienen. Zumindest stieg der Konsum während der Corona-Pandemie bei 44,6% der befragten Haushalte an, die im Homeoffice gearbeitet haben und Kinder zu Hause hatten.
Kaffee hilft, wach zu bleiben, strukturiert den Tag, schafft Pausen und ist für viele auch ein fester Anker im Alltag. Was dabei oft vergessen wird, Kaffee ist chemisch gesehen ein ziemlich komplexes Getränk. Er enthält mehr als 1000 Substanzen, viele davon sind noch gar nicht vollständig entschlüsselt. Die Zusammensetzung variiert je nach Kaffeesorte, Wachstumsbedingungen und Röstverfahren.
Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen gehören Kohlenhydrate, Fett- und Eiweißstoffe, Säuren, Mineralstoffe und Aromastoffe und natürlich Koffein. Koffein zählt zu den sogenannten Alkaloiden. Das sind stickstoffhaltige Verbindungen, die in hohen Dosen giftig sind, in moderaten Mengen aber das Herz und das Nervensystem anregen.
Wie stark diese Wirkung ausfällt, hängt auch von der Zubereitung ab. Eine Tasse Filterkaffee enthält etwa 50 bis 100 Milligramm Koffein. Ein Espresso kann in derselben Menge sogar bis zu 150 Milligramm enthalten. Zum Vergleich, eine Cola liefert 32 bis 60 Milligramm, ein Energy Drink etwa 80 Milligramm.
Und noch ein Punkt, der vielleicht überrascht. Kaffee wirkt nicht sofort. Etwa 15 bis 30 Minuten braucht er, um seine volle Wirkung zu entfalten. Wie lange sie anhält, ist individuell unterschiedlich. Meist lässt sie aber nach etwa 4 Stunden wieder nach.
Kaffee ist für viele unverzichtbar. Mehr als die Hälfte der Konsumenten sagt, kein Tag ohne Kaffee. Und viele würden eher auf Smartphone, Urlaub oder Sex verzichten, als auf ihre tägliche Tasse. So zumindest das Ergebnis einer Umfrage unter 5000 Kaffeetrinkern im Auftrag von Tchibo.
Ich freue mich jetzt sehr, unseren heutigen Experten begrüßen zu dürfen, Professor Andreas Pfeiffer. Er ist Seniorprofessor an der Charité in Berlin in der Klinik für Endokrinologie, Diabetes und Ernährungsmedizin. Und er hat auch schon mal eine Studie durchgeführt, die sich angeschaut hat, welche Wirkungen Kaffee bei Diabetes haben kann. Wir sind sehr gespannt. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo.
Andreas, wie trinkst du denn deinen Kaffee oder trinkst du überhaupt Kaffee?
Ja, ich trinke eine Menge Kaffee, allerdings schon immer, bevor man viel wusste über Kaffee. Also ich trinke morgens so sicher 3, 4, 5 Tassen, also fast eine Kanne.
Wow, okay.
Viel. Also nur morgen?
Ja, also ich habe halt Flüssigkeitsbedarf. Als ich dann gelernt habe, was Kaffee auch anrichten kann, habe ich es am Nachmittag weggelassen. Ne? Obwohl okay. Ich friedlich schlafe, auch wenn ich Kaffee trinke nach dem Abendessen. Ne?
Spannend, da kommen wir noch drauf.
Auf jeden Fall. Ja, du hast schon angesprochen, der Ruf von Kaffee, der hat sich ein bisschen verändert. Man weiß jetzt mehr und Kaffee gilt heute als ziemlich gesund und der Konsum steigt ja auch an. Das Getränk hatte früher kein so gutes Image. Woran liegt es denn, Andreas, dass sich die Sicht verändert hat? Und ist das berechtigt, dass sich dieses Image verändert hat?
Ja, also der Grund, warum sich das verändert hat, sind zahlreiche Studien, insbesondere sogenannte epidemiologische Studien, wo man also zigtausende von Menschen angeguckt hat. Unter anderem zum Beispiel 21.564 in Potsdam in der EPIC-Studie, European Prospective Investigation into Cancer, die insgesamt ungefähr 500.000 Leute in ganz Europa umfasst von 16 Zentren. Und in diesen Studien und der Nurses Health Study und vielen anderen großen Studien sieht man, dass die Leute mit Kaffee viele Vorteile haben. Da kommen wir sicherlich noch dazu, so dass also die Begründung dafür, dass Kaffee gesund ist, wissenschaftlich ist.
Spannend. Also auch zum Thema Krebs und Kaffee hast du jetzt gerade eine Studie angesprochen, da kommen wir noch drauf. Wir wollen jetzt auch als erstes über die positiven Wirkungen des Kaffees sprechen. Und mich interessiert erstmal, was denn im Kaffee eigentlich verantwortlich ist für die positiven Wirkungen. Wir haben in unserem Faktencheck schon angesprochen, dass Kaffee über 1000 unterschiedliche Substanzen enthält. Aber ich glaube, es sind ja vor allem biologisch aktive Pflanzenwirkstoffe, die für die positiven Effekte verantwortlich sind. Vielleicht kannst du mal skizzieren, welche Substanzgruppen denn da wichtig sind oder wichtig sein könnten für die positiven Effekte und ja, was das für Stoffe sind und welche Wirkungen sie haben könnten.
Ja, also bei Kaffee ist es im Grunde so ähnlich wie bei anderen Pflanzen. Die Pflanzeninhaltsstoffe sind das, was gesund ist. Und Kaffee ist eine wirklich starke Quelle von solchen Inhaltsstoffen. Und wahrscheinlich in Europa der größte Provider, das Nahrungsmittel, was am meisten solche Polyphenole hat. Also diese Inhaltsstoffe von Pflanzen, die auch im Gemüse und auch im Obst gesund sind. Und so die Hauptkomponenten vom Kaffee, was da natürlich ganz bekannt ist, ist das Koffein, was ganz gezielt wirkt auf ganz bestimmte Rezeptoren, die Adenosinrezeptoren, und diesen Weckeffekt hat. Deshalb hat das früher vielleicht auch so ein etwas schlechtes Image, weil man dann schlechter schläft und Herzklopfen bekommt, zumindest manche Menschen, die immer nur mal Kaffee trinken, nicht regelmäßig. Und dann hat es aber eben hunderte von Inhaltsstoffen, und so die Hauptstoffe sind Polyphenole. Da ist die sogenannte Chlorogensäure oben dran. Das ist eine Zimtsäure mit einer ganz schön komplizierten Struktur, die aber da in ganz erheblichen Mengen drin ist und die viele von diesen positiven Wirkungen vermittelt. Dann sind eine Reihe von sogenannten Diterpenen drin. Das ist Cafestol und Caveol. Die sind ein bisschen negativ. Die erhöhen so etwas das böse Cholesterin, wie man so sagt, also was mit dem Herzinfarkt und Schlaganfall zusammenhängt. Und die werden rausgefiltert, wenn man Filterkaffee nimmt. Die binden an den Filter. Deshalb ist Filterkaffee ein bisschen gesünder als Kaffee ohne Filter, wenn man den also so einfach so zusammendrückt. Und dann sind noch so andere sogenannte Melanoide drin. Das sind Substanzen, die vor allen Dingen entstehen beim Rösten. Also das Rösten verändert den Kaffee ganz erheblich. Deshalb sind also nicht nur verschiedene Kaffeesorten, da gibt es ja auch eine ganze Reihe, sondern eben auch die Technik, wie man das zubereitet, von einem gewissen Interesse. Wobei sowas zu untersuchen ist dann viel schwieriger. Wenn man fragt, woher wissen wir eigentlich, was mit dem Kaffee los ist, dann sind es ja Studien, wo man die Leute fragt, trinken sie Kaffee oder nicht. Ja, und Kaffee ist nicht verbunden mit einem Prestige. Ich bin nicht schlauer, schicker oder irgend sowas, weil ich Kaffee trinke, höchstens der Kaffee beim Italiener, der Espresso hinterher oder so, aber so, dass die Leute da ehrlich antworten. Bei Fleisch oder so würden sie das vielleicht nicht tun, weil sie denken, ich bin doch nicht so doof und sage jetzt, dass ich immer zu diese fürchterlichen Würste esse. Also deshalb kann man das gut untersuchen und kann in den Studien einfach fragen, trinken sie Kaffee oder nicht. Und diese Studien beobachten ja die Leute zum Teil 20, 30 Jahre mittlerweile und sehen halt, machen die Sport, die kriegen Fragebogen, was essen sie, was machen sie sonst so und schließlich auch, woran sterben sie. Ja, so dass man da diese sogenannten harten Endpunkte bekommt, Herzinfarkt, Schlaganfall, Tod, Krebs und sowas, die man natürlich nicht sieht in der Studie, wenn ich 100 Leute nehme und ich untersuche, ob die Krebs kriegen, dann habe ich Pech, da kriegt keiner Krebs, sozusagen in Anführungsstrichen. Ja. Da braucht man also Riesenzahlen dafür. Und deshalb sind diese epidemiologischen Studien bei Kaffee ganz gut interpretierbar und wir wissen darüber viel.
Ja, wir wollen jetzt, wie schon angekündigt, gleich mal die verschiedenen Bereiche durchgehen und eben auch genau mit dem Krebs starten. Wie ist da die Datenlage? Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was man über Kaffee und Krebs weiß.
Also ich habe es jetzt auch nochmal nachgeguckt, weil da dauernd neue Daten kommen. Also die Wirkung auf Krebs ist schon sehr deutlich und am deutlichsten auf Leberkrebs. Der ist bei uns meistens eine Folge von der Leberzirrhose. Die kann entstehen durch eine Hepatitis zum Beispiel. Mittlerweile kann man das ja besser als früher therapieren. Hepatitis C oder Hepatitis B. Oder durch Alkohol eben, durch eine Leberzirrhose. Und zunehmend auch durch eine Fettleber bei Adipositas, bei Übergewicht, wo man dann eben auch vermehrt Leberfett hat. Und Leberfett ist ein wichtiger Risikofaktor, sodass man das möglichst reduzieren will, um Krankheiten eben zu vermindern. Und eben darauf wirkt auch Kaffee und reduziert also Leberkrebs so fast 25%. Also bei Leuten, die dann ein höheres Risiko haben. Das spielt in anderen Ländern wie China noch eine viel größere Rolle, weil die mehr Leberkrebs haben oder auch Afrika. Aber auch bei uns ist es nicht so selten. Dann das zweite, worauf es relativ stark wirkt, ist die zweithäufigste Krebsart. Das ist das Kolonkarzinom, der Dickdarmkrebs. Ne? Wenn man sich koloskopieren lässt, kann man da ja das Risiko siebenfach senken. Also man muss eigentlich keinen Dickdarmkrebs kriegen, weil der ganz langsam entsteht. Aber dieses Risiko wird deutlich gesenkt durch Kaffee, auch so ungefähr 25%. Also so, dass das schon eine wesentliche Rolle spielt. Dann so als drittes auf der Liste stehen Krebsarten, die Frauen bekommen. Das ist das Korpuskarzinom, also der Gebärmutterkrebs. Und Eierstockkrebs sind vermindert. Brustkrebs ist so ein bisschen fraglich, aber wohl auch ein bisschen. Das wäre die häufigste Krebsart bei Frauen. Risiko für eine Frau ist ungefähr 10% über die Lebenszeit, das zu kriegen. Also so, dass so wichtige Krebsarten deutlich reduziert sind. Dann gibt es so ein paar, die nicht reduziert sind. Das ist Pankreaskrebs und das Magenkarzinom. Und bei den anderen ist es so mittendrin. Also die sind so ein bisschen reduziert, 10-15%, dann sind oft die Zahlen so ein bisschen unscharf. Denn bei seltenen Krebsarten hat man einfach weniger Fälle, dann wird die Statistik ungenauer.
Gibt es denn auch eine Mindestmenge an Kaffee, die man trinken muss, um diesen Effekt zu erreichen, diesen präventiven Effekt? Wurde das auch untersucht?
Es sieht so aus, als wären so 2 bis 3 Tassen Kaffee am Tag, kann ja auch unterschiedlich stark sein, dasjenige, was da ganz gut schützt. Wenn man sich erinnert so an amerikanischen Kaffee, das ist so eine etwas dünnliche Soße für unsere Begriffe, ne? Die in riesigen Kübeln steht und davon trinkt man Riesenmengen, aber dafür. Also deshalb das Maß der Dinge ist da nicht sehr präzise. Ja. Die meisten Wirkungen kriegt man sowohl mit koffeinfreiem wie mit koffeinhaltigem Kaffee schon in diesem Bereich von 2-3 Tassen am Tag. Und dann gibt's so für einige der Sachen dosisabhängige Wirkungen. Also zum Beispiel die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die scheinen weniger zu werden, wenn man mehr Kaffee trinkt. Ja, aber bei den anderen ist es vielleicht so ein bisschen unklarer. Aber man kann viel Kaffee trinken und es ist nicht schädlich. Aber ob man dann mehr Gewinn davon hat, ist fraglich.
Und man erhält tatsächlich den gleichen Effekt mit koffeinfreiem Kaffee, weil es eben hauptsächlich um die anderen Stoffe geht.
Genau, das Koffein ist jetzt für diese gesundheitlichen Wirkungen nicht der entscheidende Faktor.
Bevor wir zum Diabetes kommen, ich habe noch eine Frage, weil es immer wieder mal auftaucht, nämlich, dass Kaffee auch durchaus potenziell krebserregende Stoffe enthält, sogenannte Furane, Acrylamide, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Kann man da wirklich Entwarnung geben und sagen, die positiven Effekte, die überwiegen einfach klar, diese Konzentrationen sind so gering, dass da keine Gefahr besteht, was das Krebsrisiko betrifft?
die Krebsarten, die da betroffen sein können, also im Grunde machen diese Verbindungen im Prinzip mal Krebs, aber auch bei Polyacrylamid oder bei Acrylamiden ist ja mittlerweile ziemlich Entwarnung gegeben worden, was ja im Brot bei Backen entsteht und sowas. Und die epidemiologischen Studien zeigen ja den Überblick im Ganzen. Die Bilanz ist insgesamt sehr positiv. Es kann dann schon mal sein, dass da irgendeine Harnblasenkrebs hat oder irgend sowas etwas vermehrt auftritt, aber bisher ist die Evidenz dafür eben gering. Und diese Polyphenole, diese Pflanzeninhaltsstoffe, das sind ja Stoffe, die die Pflanzen entwickelt haben, um ihre Schädlinge loszuwerden. Das sind also eigentlich aggressive Substanzen, gegen die wir gelernt haben, uns zu wehren. Also wir haben ein Schutzsystem dagegen, ganz bestimmte Transkriptionsfaktoren, die da aktiviert werden. Und die schalten praktisch diese protektiven, diese Schutzmechanismen an, sodass wir eigentlich Gifte essen. Aber wie gesagt, da macht die Dosis den Effekt, ja. Und wir machen dagegen dann eine Schutzantwort. Und diese Schutzantwort ist das, was eben die positiven Effekte hervorbringt. Das gilt auch für die anderen Erkrankungen. So wie Sport übrigens auch. Sport macht im Grunde Radikale, ne? Man würde sagen, Sport ist total ungesund. Stimmt aber nicht, ne? Man lebt länger mit Sport,
ja. Ja, spannend. Also Aktivierung von Schutzmechanismen, das ist ja eine super Sache. Andreas, lass uns jetzt mal zum Typ 2 Diabetes kommen. Du beschäftigst dich seit sehr vielen Jahren mit Diabeteserkrankungen. Stimmt die Aussage, Kaffee senkt das Risiko für Typ 2 Diabetes?
Ja, also das liegt auch wieder an diesen epidemiologischen Studien. Ja. Das Risiko für einen Typ-2-Diabetes ist ja eng mit dem Gewicht verknüpft und ist eine häufige Erkrankung, sodass man da große Zahlen hat. Und man sieht eben, dass Typ-2-Diabetes also fast um 25% reduziert wird bei Kaffeetrinkern gegenüber vergleichbaren Nicht-Kaffeetrinkern, sodass das schon ein erstaunlich großer Effekt ist. Und es könnte eines der wirksamsten Nahrungsmittel sein, die wir sozusagen gegen Typ-2-Diabetes einnehmen.
Ja, cool. Also ich bin schon fasziniert. Ich habe übrigens sehr spät erst begonnen, Kaffee zu trinken und ein bisschen auch angestachelt durch die positiven Studien, die es zum Kaffee gibt. Eine weitere Wirkung, von der wir gelesen haben, ist eine neuroprotektive Wirkung. Wie ist denn die Studienlage hierzu? Also hat Kaffee tatsächlich einen positiven Effekt auf das Erkrankungsrisiko für jetzt neurodegenerative Erkrankungen wie zum Beispiel Parkinson oder Alzheimer?
Also die Effekte da sind wahrscheinlich kleiner, aber die Mechanismen, die hinter diesen Effekten stecken, sind im Grunde ganz ähnlich wie die für zum Beispiel für Diabetes, aber auch für Krebs. Also Leute, die körperlich inaktiv sind und dick sind, haben ein höheres Risiko für eine Demenz zum Beispiel, sodass das in dem sozusagen zusammen, wenn man so will, reduziert wird. Ja, diese neuroprotektiven Effekte beruhen auch darauf, dass eben entzündliche Prozesse und so antioxidative Effekte runtergefahren werden. Wobei antioxidativ darf man nicht falsch verstehen. Also Sachen, die direkt die Oxidation hemmen, sind eher schädlich. Also N-Acetylcystein oder so, bin ich sehr im Zweifel, ob das irgendjemand gut tut. Das fängt zwar Radikale weg, aber der Körper kann dann nicht mehr reagieren auf Radikalstress und macht nicht mehr diese Schutzantwort. Mhm. Und deshalb ist sozusagen dieser Stress an sich gut. Ja. Und das gilt eben dann auch für neuroprotektive Erkrankungen, weil Parkinson ist eine sehr spezifische Erkrankung. Ne. Da ist ein ganz bestimmter Teil vom Nervensystem degeneriert und dann ist es auch ein bisschen seltener. Also so, dass da die Datenlage vielleicht ein bisschen unschärfer ist. Aber auf jeden Fall ist es da nicht schädlich.
Wie sieht es denn mit Entzündungsprozessen aus? Hängen ja ganz viele Krankheiten mit Entzündungen zusammen. Ist das auch dieser gleiche Komplex, den du jetzt gerade angesprochen hast, weshalb man auch davon ausgeht, dass Kaffee eben positiv auf entzündliche Erkrankungen wirkt?
Ja, also wir haben so ungefähr 200 Zytokine und Chemokine, also Substanzen im Körper, die Entzündung vermitteln. Das wird hauptsächlich angetrieben durch einen Haupttranskriptionsfaktor, der heißt NF-kappa-B. Und der wird wiederum sehr stark durch solche Redox-Prozesse und durch die mitochondriale Funktion, also unsere Kraftwerke in der Zelle, gesteuert. Und der wird eben deutlich gehemmt durch Kaffee. Diese sind Effekte, die langfristig sind. Wenn man so Interventionsstudien macht über 8 Wochen oder 3 Monate, ist es schwer nachzuweisen. Also die Effekte sind nicht bombastisch. Sie können nicht ihren Schnupfen heilen. Aber im Ganzen ist es eben ein starker protektiver Effekt über die Jahre.
Sehr, sehr spannend. Also Zytokine, Entzündungsbotenstoffe, kann man sagen, oder? Ja. Also Stoffe, die im Körper Entzündungen vermitteln. Andreas, wir wollen jetzt so ein bisschen auf die Themen kommen, wo es Widersprüchlicheres gibt zum Kaffee. Also die Bereiche, die wir jetzt besprochen haben, da, wenn man ins Netz geht, dann liest man einfach sehr, sehr viel, vor allem positiv. Und jetzt wollen wir so ein bisschen auch auf potenzielle negative Wirkungen kommen. Kaffee ist ja vielleicht nicht ohne jede Einschränkung gesund. Und was mich dabei jetzt als allererstes mal interessiert, negative Effekte, die man so im Kopf hat, Herz-Kreislauf-Effekte, Nervosität, Ähnliches, was da, wo Leute Bedenken haben, hängen diese negativen Effekte eigentlich meistens mit dem Koffein zusammen?
Also jetzt, wenn man die negativen Effekte mal so auflistet, die recht klar belegt sind, dann ist es eine Schlafstörung, ja, und die hängen schon mit dem Koffein zusammen. Also man findet auch Artikel, die total gegen Kaffee sind, ne? Und die sind, da ist zum Beispiel die Schlafstörung etwas, was oben auf der Liste steht. Und so die eigentliche Empfehlung wäre, dass man so ab frühem Nachmittag keinen Kaffee trinken sollte, weil er so ein paar Stunden wirkt und man dann schlechter schläft. Und Schlaf ist mittlerweile auch eine wichtige Komponente eines gesunden Lebensstils, ja, und hat deutliche Wirkungen. Also deshalb, wenn man das Gefühl hat, man schläft schlechter, sollte man das nicht tun. Jetzt gibt's ganze Kulturen, die abends Kaffee trinken. Ne? Im Süden gehört irgendwie so der Espresso dazu. Und also meine persönliche Erfahrung ist, ich kann im Allgemeinen gut schlafen. Wenn ich aber nicht gut schlafen kann, was auch mal vorkommt, und ich habe Kaffee getrunken, dann denke ich, es war der Kaffee. Ja.
Stimmt.
Also deshalb, also Kaffee weglassen in der zweiten Hälfte des Tages ist sicherlich nicht falsch.
Neben den Schlafstörungen, welche Personengruppen gibt es denn noch, die eher auf Kaffee verzichten sollten?
Also eine Gruppe, wo es wichtig ist, obwohl es nicht ein sehr großer Effekt ist, sind Schwangere. Da das Risiko für einen Abort ist ein bisschen erhöht mit Kaffee. Ja, also dass man vorzeitig einen Abgang hat von dem Baby. Und deshalb ist es da vielleicht sinnvoll, wenn man jetzt gerade plant, schwanger zu werden, den Kaffeekonsum mal etwas einzustellen. Und dann kann man ja hinterher wieder weitermachen. Ja. Oder zu reduzieren zumindest.
Andreas, ich würde jetzt gerne noch auf das Thema Herz-Kreislauf-Gesundheit kommen. Du hast vorhin schon mal angedeutet, Kaffee kann positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System haben. Du hast da sogar gesagt, viel hilft viel in diesem Fall, laut Studienlage. Jetzt gibt es aber ja auch Menschen, die haben einmal das subjektive Gefühl, wenn ich Kaffee trinke, dann werde ich flatterig und nervös und irgendwie, oder meine Herzfrequenz beschleunigt sich. Was macht denn der Kaffee, was positiv fürs Herz-Kreislauf-System ist, und was macht er, was vielleicht auch negativ sein kann? Und wann sollte man vielleicht in Bezug auf Herz-Kreislauf-Faktoren dann doch weniger Kaffee trinken?
Zum einen, Kaffee reduziert die Mortalität, also die Sterblichkeit bei Leuten, die ein hohes Herz-Kreislauf-Risiko haben. Und eben diese kardiovaskuläre Mortalität heißt es dann, ja, Herzinfarkt, Schlaganfall. Das kommt in den Studien raus. Wenn man jetzt die einzelnen Komponenten anguckt, also Herzinfarkt und Schlaganfall, dann gibt es zum Beispiel Studien bei Leuten, die schon mal einen Herzinfarkt hatten, die haben eben ein viel höheres Risiko, wieder einen zu kriegen. Und da hat es dann keinen Effekt auf einen Herzinfarkt gehabt in einer Studie. Ja, also das heißt, die Mortalität war niedriger, man stirbt ja auch aus anderen Gründen. Aber der Herzinfarkt selbst war nicht reduziert, ja. Und ähnlich auch beim Schlaganfall. Es gibt aber auch Studien, die da eine Reduktion zeigen. Herzinfarkt und Schlaganfall sind ja Erkrankungen von den Gefäßen, letztlich im Zusammenhang meistens mit Gefäßverkalkung und eben meistens ausgelöst durch hohe Cholesterinwerte, die man erbt. Ja, die kann man nur moderat beeinflussen durch gesunde Ernährung oder auch durch Sport, sondern die hat man halt. Und wenn man da hohe Spiegel hat, hat man einfach ein hohes Risiko, die man heutzutage mit den so viel verdammten Statinen fantastisch senken kann, was das Risiko erheblich reduziert, ja, was bei uns nicht ausreichend genutzt wird, muss man sagen. Aber das sind eben Risikofaktoren, die drin sind. Und Kaffee spielt damit zusammen, insofern die Einlagerung von Fett in die Gefäßwand eine Entzündung auslöst. Und Entzündung wiederum wird durch Kaffee gehemmt. Also eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, diese Gefäßverkalkung, Atherosklerose oder Arteriosklerose, gibt es zwei Namen für, sind entzündliche Erkrankungen, die insbesondere durch Cholesterin als einen Hauptfaktor, aber eben auch durch Entzündungsfaktoren getrieben werden. Dadurch kann man die eben reduzieren durch Sachen, die die Entzündung reduzieren, und dazu zählt Kaffee. Ja, der kann das. Jetzt gibt es andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel Rhythmusstörung. Die Elektrik im Herz, die ist da gestört. Und das kann eben, man kann Vorhofflimmern haben. Oder auch ventrikuläre Herzrhythmusstörungen, die werden dann eingeteilt. Ein Großteil davon ist nicht gefährlich, aber viele sind gefährlich. und vor Flimmern, Flattern, vor allem für Schlaganfälle. Ja, und die können verstärkt werden durch Kaffee. Das liegt wieder daran, dass der Sympathikotonus letztlich die Erregbarkeit von dem Sinusknoten, sei es das Ding da, steuert. Ja, und dadurch eben Herzrhythmusstörungen auslösen kann. Das kann zum Beispiel auch der Fall sein, wenn man Sport macht. Ja. Sportler, die sehr intensiv Sport machen, haben ein höheres Risiko für Herzrhythmusstörungen. Und da ist dann Kaffee eventuell nochmal ein Faktor, der das verstärken kann. Die Studienlage dazu ist eher gespalten. Also Kaffee scheint Herzrhythmusstörungen nicht wirklich zu verstärken oder zu erhöhen. Aber wenn man schon mal welche hat, ist es vielleicht nicht das Klügste, viel Kaffee zu trinken. Ja.
Okay, also aber kann man grundsätzlich sagen, Kaffee ist eigentlich sehr, sehr positiv für die Herz-Kreislauf-Gesundheit mit vielleicht wenigen Einschränkungen bei den Herzrhythmusstörungen. Und klar, wenn man subjektiv das Gefühl hat, mir tut es nicht gut, ich werde irgendwie nervös und flatterig, dann muss man es ja nicht trinken.
Zusammengefasst kann man sagen, bei den Wirkungen des Kaffees ist nicht alles schwarz-weiß. Man muss das sehr differenziert betrachten. Das Getränk gehört ja aber definitiv zu unserem Alltag und unserer Kultur. Und ich frage mich, ob das schon immer so war. Und deshalb schauen wir jetzt mal zurück. Kaffee war nie einfach nur ein Getränk. Er galt mal als Heilmittel, mal als schädlich, aber immer als etwas, das den Körper beeinflusst.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Die Geschichte des Kaffees beginnt, zumindest der Überlieferung nach, in Äthiopien. Einer bekannten Legende zufolge bemerkte ein Ziegenhirte, dass seine Tiere ungewöhnlich lebhaft wurden, nachdem sie die roten Früchte eines bestimmten Strauchs gegessen hatten. Ob diese Geschichte historisch stimmt, ist unklar, aber sie zeigt, wie früh Menschen die anregende Wirkung der Kaffeepflanze wahrgenommen haben.
Gesichert ist dagegen, dass Kaffee im 15. Jahrhundert im Jemen erstmals systematisch als Getränk genutzt wurde. Vor allem in religiösen Kreisen schätzte man ihn, weil er half, bei langen Gebeten wach zu bleiben. Von dort aus verbreitete sich Kaffee dann rasch im arabischen Raum. Der Hafen von Mokka wurde zum Zentrum des Handels.
Schon früh begann man auch, Kaffee medizinisch einzuordnen. Im 16. und 17. Jahrhundert beschrieben Ärzte Kaffee bereits als Arznei. Er galt als verdauungsfördernd, anregend und hilfreich gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Melancholie. In der damaligen Säftelehre wurde Kaffee als erwärmend und trocknend bezeichnet. Eigenschaften, die man therapeutisch nutzte.
Mit der zunehmenden Verbreitung des Kaffees änderte sich der Ton. Im 18. Jahrhundert warnten Mediziner zunehmend vor übermäßigem Konsum. Kaffee wurde mit Nervosität, Herzklopfen und Schlaflosigkeit in Verbindung gebracht. Besonders das Herz rückte dabei in den Fokus. Kaffee galt als Stimulanz, das den Kreislauf überreizen könnte.
Ein Wendepunkt in der Medizingeschichte des Kaffees war die Entdeckung des Koffeins. 1820 isolierte der Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge erstmals den Wirkstoff, angestoßen tatsächlich durch Johann Wolfgang von Goethe, der ihn bat, den belebenden Stoff im Kaffee zu untersuchen. Damit wurde Kaffee erstmals als Getränk mit klar identifizierbarer pharmakologischer Wirkung verstanden.
Seit den 1970er Jahren untersuchten Wissenschaftler systematisch die gesundheitlichen Auswirkungen von Kaffeekonsum. Viele Menschen trinken ja Kaffee als Muntermacher, haben wir auch schon angesprochen. Ich zähle mich da auch dazu. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen schlechter gelaunt bin, wenn ich morgens keinen Kaffee trinke. Andreas, ist Kaffee der perfekte Wachmacher? Und was passiert im Körper?
Also das Kaffee oder das Koffein ist ein Hemmer von dem Adenosin. Und das ist einer von den Botenstoffen, die eben unsere Wachheit regulieren und wie wir sozusagen hochfahren. Ja, und das kann man eben beeinflussen durch Kaffee. Und das ist ja auch die ursprüngliche Wirkung, die immerhin so stark ist, dass die also auch vor Hunderten von Jahren keineswegs übersehen wurde, sondern als Kaffee da so in Mode kam und verfügbar wurde. Also so, dass das eine deutliche Wirkung ist. Und die kann man eben auch nutzen. Ja, und es ist tatsächlich auch die Vigilanz höher, also auch die Lernfähigkeit und sowas ist eher besser mit als ohne Kaffee.
Ich finde es total spannend und frage mich, wie man den Kaffee denn am besten trinkt, um wacher zu sein. Also worauf sollte man da achten? Ich habe zum Beispiel gehört, direkt nach dem Aufstehen macht wenig Sinn. Wie sind denn gute Abstände? Es macht vielleicht auch keinen Sinn, direkt zwei Tassen hintereinander zu trinken oder doch?
Also ich glaube, wenn man Leute fragt, die nervös werden mit Kaffee, ne, oder dann sagen, da kriege ich so einen Zappelmann oder wie sagt man, so ein Herzflattern, ja, die wissen es ja genau. Ne? Die können also sehr genau fühlen, was da passiert. Und ich würde Leuten empfehlen, das auszuprobieren. Solche Aussagen, also ob ich das jetzt direkt nach dem Aufstehen trinke, ne, der normale Mensch steht morgens auf, trinkt seinen Kaffee, geht zur Arbeit. Also zumindest in vielen Bereichen, solange es noch nicht so viel Homeoffice gab vielleicht. Aber so, dass man den Kaffee trinkt nach dem Aufstehen. Na, jetzt kann man vorher noch duschen oder so. Dass das jetzt Riesenunterschiede macht und wie genau ich das untersuchen kann, ist eine Frage. Da muss ich ja irgendwie eine randomisierte prospektive Studie machen, ja, und die Leute genau fragen über 6-8 Wochen oder so und das vielleicht im Crossover machen, mal mit und mal ohne. Ja, und dann werden die Effekte, glaube ich, ziemlich unscharf und klein. Also ich würde da jedem empfehlen, mal drauf zu achten, wie es ihm tut. Ja, und er kann ja einfach mal ausprobieren, ob das besser ist, wenn er den Kaffee erst bei der Arbeit trinkt und erst reinfährt und sich über den Berufsverkehr ärgert oder gleich nach dem Aufstehen. Da, glaube ich, sind die Studien nicht sehr aussagekräftig. Ja.
Das heißt, es ist auch nicht prinzipiell problematisch, auf nüchternen Magen einen Kaffee zu trinken, weil das heißt auch immer wieder, man sollte erstmal was essen, weil auf den nüchternen Magen kann das irgendwie die Magenschleimhaut reizen, Hormonhaushalt durcheinander bringen und so.
Also das weiß man ganz genau, das kann man nämlich messen. Und wir haben da auch mal schon vor 30 Jahren mit rumgespielt. Kaffee enthält Substanzen, die die Magensäuresekretion anregen. Das tut übrigens auch entkoffeinierter Kaffee. Und die sind da genau gleich. Und das sind lästig Röststoffe und da scheint auch das Acrylamid, das wird auch gebildet, eine Rolle zu spielen. So dass man mit Röstkaffee tatsächlich Magensäuresekretion auslöst und wer jetzt Magenprobleme hat, der kriegt da Probleme. Also kann er seinen Säureblocker schlucken natürlich, aber wenn man was isst, dann puffert man einfach die Säurewirkung im Magen. Ne? Und weil die Säure dann damit beschäftigt ist, die Verdauung da zu steuern von Proteinen. Und dadurch ist es dann eben ein bisschen günstiger. Aber sonst, also wenn man da keine Probleme mit hat, kann man seelenruhig seinen Kaffee auf nüchternen Magen trinken.
Okay, sehr gut. Ich frage mich jetzt noch, wie ist es denn mit der Gewöhnung? Ich habe ja schon gesagt, dass es für mich relativ wichtig ist, morgens meinen Kaffee zu trinken. Wie verhindert man, dass man sich zu sehr an Kaffee gewöhnt? Muss man das überhaupt? Gibt es überhaupt so eine Art Kaffeeabhängigkeit?
Wenn man dran gewöhnt ist, dann kommt dazu noch das Wissen, dass Kaffee wach macht und man diesen Effekt erwartet, also ein gewisser Placebo-Effekt oder Nocebo würde man es dann nennen. Also der ist schon da. Ja. Und viele Leute sagen, also ohne ihren Kaffee kommen sie morgens nicht auf die Beine, weil sie da einfach dran gewöhnt sind. Und das hat natürlich seine Wahrheit, weil Kaffee wach macht. Ja, und das Zweite ist natürlich auch, dass man das erwartet und sich morgens freut auf den Kaffee. Und viele Leute, also ich trinke Kaffee gerne, weil er mir gut schmeckt. Zumindest morgens, ne? Und wenn er heiß ist. Aber das sind dann also Wirkungen, die sind, wie gesagt, zum Teil sicherlich auch psychisch bedingt. Es gibt so eine ganze Menge Studien, wo man relativ einfach den Leuten 2 Wochen lang ganz viel Kaffee gibt und dann ganz wenig Kaffee. Wenn man zu viel Kaffee trinkt, wird man tatsächlich so etwas überspannt und aggressiv. Das können viele Leute also merken und auch schildern. Also so, dass zu viel Kaffee für manche Leute schon schlecht ist. Und wenn die dann plötzlich keinen Kaffee mehr kriegen, dann schildern die meisten schon, dass sie dann müder sind. Das ist also auch durchaus ein objektiver Effekt.
Du hast vorhin ja schon die Röstung angesprochen. Können wir das nochmal zusammenfassen? Inwiefern spielt denn die Röstung für die gesundheitsförderlichen Wirkungen des Kaffees eine Rolle?
Also bei der Röstung werden eine Reihe von Substanzen erst gebildet, die vorher gar nicht drin waren, sodass dieses Prozessieren von dem Kaffee eine Rolle spielt. Und die Stoffe, die da gebildet werden, beeinflussen unter anderem eben auch das Mikrobiom, also die Bakterien im Darm, die heutzutage auch eine wichtige Rolle für die Gesundheit spielen, oder das haben wir gelernt, sodass da die Kaffeeröstung tatsächlich einen Einfluss haben kann. Nicht nur auf den Geschmack, ne, der wird ja auch verändert. Und wenn man in ein anderes Land geht, wo sie anders rösten, dann schmeckt der Kaffee auch ganz anders. Das ist also ein deutlicher Effekt, den man wahrnehmen kann.
Und wie ist es mit dem Thema Filterkaffee? Ist Filterkaffee etwas, was grundsätzlich positiv ist im Bezug jetzt auf gesundheitliche Wirkung von Kaffee?
Ja, also der Filter fängt eben diese Diterpene daraus, die das Cholesterin erhöhen. Das ist kein Rieseneffekt. Also Cholesterinspiegel ist normal so 120 Milligramm pro Deziliter und das sind dann 5 Milligramm pro Deziliter mehr oder weniger, die man da hat. Wenn ich das aber auf eine Bevölkerung umrechne, ist das ein deutlicher Effekt. Aber sonst, also für den Einzelnen ist es nicht so eine große Wirkung. Der sollte lieber mal seinen Cholesterinspiegel messen lassen, um zu wissen, ob er da viel oder wenig von hat. Und dann kann er das weiter mit dem Doktor diskutieren, ja. Aber so grundsätzlich ist es günstiger, das also mit dem Filter zuzubereiten, weil eben das Cholesterin ein bisschen niedriger ist.
Sollte man denn seinen Kaffee auch immer ein bisschen abkühlen lassen, bevor man ihn trinkt? Es gibt ja auch Hinweise darauf, dass sehr heiße Getränke auch das Risiko für Speiseröhrenkrebs erhöhen können.
Ja, das ist dann aber schon so, dass das also durch die Entzündung, die die Verletzung auslöst, passiert. Also wer so heißen Kaffee trinkt, der verbrennt sich ja den Mund. Ja. Also wenn die Mundschleimhaut das aushält, wird es der Ösophagus auch aushalten. Glaube ich nicht wirklich so ist, ja.
Okay. Und wie ist es denn jetzt mit dem Thema Milch und Zucker? Haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Wurden in den Studien zu den positiven Wirkungen, wurde da immer Kaffee schwarz getestet? Kann man sagen, bei einem Cappuccino sind diese gesundheitsfördernden Wirkungen immer noch vorhanden? Oder?
Nee, also das ist letztlich, also die Milch modifiziert es nicht wesentlich. Die ernsthaften Kaffeetrinker, also die, die beim Röster den Kaffee kaufen, die halten ja Milch für ein Verbrechen, ja. Weil das den Geschmack zerstört, ja. Aber ansonsten, Milch ist ja ein sehr gesundes Nahrungsmittel und deshalb ist diese Mischung von Kaffee mit Milch durchaus, was die Wirkstoffe keineswegs zerstört und vielleicht sogar eher die Resorption verbessert, weil das Ganze ein bisschen langsamer geht. Die Milch verzögert so ein bisschen die Magenentleerung. Ja.
Und beim Zucker ist es quasi einfach, dass man halt zusätzlichen Zucker mit aufnimmt, was man sich halt bewusst sein muss quasi.
Also Zucker ist im Allgemeinen ja nicht so gut. Ja. Also wenn man da Stoffwechselprobleme hat, wäre Süßstoff sehr viel klüger.
Ja, nach all den Zahlen und Studien und Einordnungen, die wir jetzt gehört haben, stellt ihr euch vielleicht die Frage, was heißt es denn jetzt eigentlich für mich ganz persönlich? Also ist Kaffee jetzt total positiv für mich oder gibt es vielleicht doch Einschränkungen? Und da kann euch eventuell die folgende kleine Achtsamkeitsübung helfen, um den eigenen Kaffeekonsum bewusster wahrzunehmen.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Kaffee wirkt nicht bei allen gleich. Manche werden wacher und fokussierter, andere werden aber auch unruhig oder nervös. Und oft merken wir gar nicht so genau, was der Kaffee eigentlich mit uns macht, weil er so selbstverständlich zum Alltag gehört.
Wenn ihr mögt, könnt ihr in den nächsten Tagen einfach mal beobachten. Wann trinke ich meinen Kaffee? Gleich nach dem Aufstehen, aus Gewohnheit, aus Müdigkeit oder weil es ein Moment für mich ist?
Und dann, wie fühlt sich mein Körper etwa 20 oder 30 Minuten später an? Bin ich klarer im Kopf, gedanklich schneller oder vielleicht angespannter? Oder passiert eigentlich gar nicht so viel?
Spannend ist dann auch die nächste Tasse. Trinke ich sie, weil die Wirkung nachlässt oder weil ich eigentlich eine Pause brauche, einen Übergang zwischen zwei Aufgaben, quasi einen kleinen Zeitanker?
Wie geht es mir dann später am Nachmittag oder am Abend? Fühle ich mich ruhig, müde, erschöpft oder eher aufgedreht?
Beobachtet euch nicht wertend. Es geht nicht darum, Kaffee richtig oder falsch zu trinken, sondern darum, den eigenen Rhythmus kennenzulernen. Ihr könnt die Übung auch öfter wiederholen, denn natürlich spielen ja auch andere Dinge als der Kaffee für die Tagesform eine Rolle.
Kaffee ist Genuss, Ritual und Wirkstoff zugleich. Und je besser wir verstehen, wie unser Körper darauf reagiert, desto besser können wir damit umgehen und den Kaffee nutzen. Andreas, wir sind schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Hast du abschließend noch sowas wie einen persönlichen Tipp oder eine persönliche Kaffeephilosophie für Leute, die vielleicht immer rumüberlegen, oh, wie viel Kaffee soll ich trinken? Ist es gut oder vielleicht doch nicht so?
Also eins, was man vielleicht noch sagen sollte, die jetzt den Espresso lieben, ja, oder dann auch im Cappuccino, der scheint so ein bisschen weniger von diesen cholesterinerhöhenden Sachen drin zu haben. Ganz eindeutig ist es wohl nicht, kommt auch auf die Methode an. Aber also so, dass es gar nicht so schlecht ist. Also Espresso oder nicht, macht keinen großen Unterschied.
Also ich finde es total spannend, wie vielfältig die positiven Wirkungen von Kaffee sind, wie extrem das teilweise auch ist. Also ich finde 25% Risikoreduktion zum Beispiel für Darmkrebs, das finde ich total enorm. Ich habe keinen so hohen Kaffeekonsum, aber ich werde weiter ein bisschen Kaffee trinken, weil es scheint einfach wirklich sehr, sehr viele positive Wirkungen zu haben. Und es geht natürlich auch viel um Genuss und Ritual beim Kaffee. Die Gespräche in der Kaffeeküche zum Beispiel im Büro, das ist etwas, was ich sehr schätze. Andreas, dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und schon zum zweiten Mal zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War mir eine Freude.
Unsere erste Folge mit Andreas zur zuckerfreien Ernährung verlinken wir euch übrigens noch in den Shownotes. In unserer nächsten Folge geht es dann um Endometriose, eine Erkrankung, die ja sehr viele Frauen betrifft, oft viel zu spät erkannt wird und neben starken Schmerzen und anderen Symptomen auch zu Unfruchtbarkeit führen kann. Wir schauen die Krankheit zum Endometriose Awareness Month in allen Facetten an.
Uns interessieren eure Kaffee-Rituale. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare oder persönlich per Mail an podcast@fokus-gesundheit.de oder auf Instagram. Dort findet ihr uns unter fokus-gesundheit. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.